Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Unser Thema heute, Praxen vor dem Kollaps. Wie gefährdet ist die Sicherstellung? Mein Name ist Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Und ich bin Christian Köhler, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Hallo Christian.
Hallo Christian.
Mensch, der Sommer ist rum. Wir treffen uns endlich mal wieder und zur Abwechslung mal nicht online, sondern vis-à-vis stehen wir hier bei dir im Keller und nehmen den Podcast auf.
Ja, stimmt, haben wir lange nicht mehr gemacht. Viel Remote die letzten Folgen. Jetzt haben wir auch länger keine Folge aufgenommen, waren quasi beide in der Sommerpause sozusagen. Sind jetzt gut erholt aus dem Urlaub zurück, ne?
Was heißt sozusagen? Du warst im Urlaub, ich war im Urlaub. Wo warst du?
Wir waren in Südtirol 2 Wochen. Und ihr?
Wir waren in Kroatien am Meer und Stand-Up-Paddle durch die Berge gestapft, lauter so schöne Sachen.
Ja, sehr schön. Jetzt stehen wir wieder hier, haben lange nichts miteinander gesprochen bezüglich der Themen, die uns hier im Podcast immer beschäftigen. Und in der Zeit ist ja jetzt schon ein bisschen was passiert, ne?
Ja, also vor allen Dingen kann man da den 18.08. Erwähnen, wo sich in Berlin die Vertreter der Kassenärztlichen Vereinigung getroffen haben unter der Führung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, um gegen die aktuelle Gesundheitspolitik zu demonstrieren.
Und dafür gibt es ja auch einen Grund. Es stehen momentan auch Honorarverhandlungen an und in den Praxen türmen sich einige Probleme auf. Und wir können uns jetzt mal anhören, was da genau Thema ist. Rund 800 Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Therapeuten aus ganz Deutschland waren am Freitag, den 18. August 2023, zu einer Krisensitzung in Berlin zusammengekommen, um sich gegen die aktuelle Gesundheitspolitik der Bundesregierung zu wehren. Die Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeutinnen und Therapeuten in Hessen und Deutschland haben genug. Sie werden die Geringschätzung der Praxen durch die Gesundheitspolitik des Bundesgesundheitsministeriums nicht länger hinnehmen. Im Rahmen ihrer Krisensitzung in Berlin verabschiedeten hunderte Niedergelassene, darunter die Delegierten der Vertreterversammlungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und der 17 Kassenärztlichen Vereinigungen, einstimmig klare Forderungen an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Dessen Ministerium ist nun unmissverständlich aufgefordert, die Forderungen umzusetzen. Andernfalls droht der Kollaps der Praxen. So die Presseinformation der KBV. Was sind denn das für Forderungen, die da an das Bundesgesundheitsministerium gestellt werden?
Naja, es ist vor allen Dingen ein Punkt. Wir hatten in den letzten Jahren eine massive Kostensteigerung in den Praxen und die Einnahmen sind nicht im gleichen Maß mit angestiegen. Mhm. Das ist der eine Punkt. Ein anderer Punkt ist aber, dass bei der gesamten Diskussion um die Zukunft des Gesundheitswesens es ganz wenig um die Sicherstellung der ambulanten Versorgung geht, sondern im Moment dreht sich alles um die Krankenhäuser. Und wir brauchen in den Praxen tatsächlich eine massive Veränderung der Rahmenbedingungen, um die Versorgung in Zukunft aufrechtzuerhalten. Und da brauchen wir auch vor allen Dingen eine benutzerfreundliche und Digitalisierung in den Praxen, die uns bei der Versorgung der Patienten unterstützt und nicht eine, die uns behindert.
Das sind ja eine ganze Reihe von Forderungen, die jetzt da gestellt werden. Tenor ist immer Kollaps der Praxen, darüber wollen wir ja jetzt reden. Und natürlich muss man das ein bisschen abkoppeln von den aktuellen Honorarverhandlungen vielleicht, wo ja auch sehr viel Getöse, ne, der Interessensverbände zu vernehmen ist, sondern wir wollen uns jetzt wirklich darüber unterhalten, ist denn tatsächlich die Sicherstellung gefährdet. Also Kollaps der Praxen heißt ja eigentlich nichts anderes als die Sicherstellung des ambulanten Systems ist nicht mehr gewährleistet. Aber was sind denn die Ursachen, warum die Situation tatsächlich so dramatisch ist?
Also wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich eine ganz geringe Steigerung der Einnahmen in den Praxen und tatsächlich eine zunehmend höhere Ausgabenschwelle, wodurch einfach ein Gap entsteht, der überhaupt nicht abgefüttert wird. Der wird im Moment dadurch kompensiert, dass die Ärzte tatsächlich das Hamsterrad immer mehr anwerfen, immer mehr, immer schneller arbeiten, um das in irgendeiner Weise zu kompensieren. Wir sind da aber an einer Grenze, an einem Limit gelandet, wo man einfach sagen muss, in der Form, wie wir aktuell die Versorgung aufrechterhalten, wird sie in Zukunft nicht unbedingt weiter aufrechterhalten bleiben können. Mhm. So als Beispiel sind die Behandlungsfälle. Da sieht man das immer ganz schön. Wir haben aktuell um die 700 Millionen oder schon mittlerweile über 700 Millionen ambulante Behandlungsfälle, 20 Millionen stationäre Fälle. Und die stationären Fälle sind eigentlich über die letzten 20 Jahre relativ stabil geblieben. Die schwanken so zwischen 16 und 20 Millionen Fällen, während die ambulanten Fälle eigentlich Jahr für Jahr von 500 auf mittlerweile über 720 Millionen ambulante Behandlungsfälle angestiegen sind.
Und in den letzten 20 Jahren, glaube
ich. Ungefähr in den letzten 20 Jahren. Und in diesem Rahmen brauchen wir eigentlich auch eine größere ambulante Ausstattung, Personal zum Beispiel. Und das Problem ist, das ist tatsächlich alles mit mehr oder minder demselben Personal passiert. Wir haben da kaum eine Zunahme des Personals. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir im Gesundheitssystem an einen Punkt kommen. Das merken wir daran, dass zum Beispiel immer mehr Patienten in die Notaufnahme gehen, weil eben ambulant nicht mehr ausreichend funktioniert. Und es funktioniert ambulant nicht mehr, weil wir tatsächlich an einem Limit angekommen sind. Mhm. Und da muss man natürlich tatsächlich politisch durchaus mal über die Rahmenbedingungen nachdenken. Denn die Politik fordert ja zum Beispiel auch eine stärkere Erbringung ambulanter Leistungen. Und da muss man sich fragen, wie erbringe ich das denn in der Zukunft? Und jetzt sind wir bei den Forderungen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Gucken wir uns zum Beispiel die Demografie an.
Das ist ja das eins der wesentlichen Probleme, die dann eben da dazukommen, dass jetzt in den Praxen quer durch alle medizinischen Berufe eigentlich der Nachbesetzungsbedarf hoch ist und die geburtenstarken Jahrgänge in absehbarer Zeit in den Ruhestand gehen. Im Jahr 2031 zum Beispiel haben 30% aller Hausärzte und Hausärztinnen das Rentenalter erreicht, also sind über 65, und insgesamt sind es 50% aller Ärztinnen und Ärzte, die dann schon über 60 Jahre alt sind. Das heißt, wir haben einen massiven Nachbesetzungsbedarf, und zusätzlich trifft das ja nicht nur auf Ärzte zu, sondern auch auf Praxispersonal, und auch das wird knapper und knapper. Das merken wir auch, glaube ich, in den Praxen jetzt schon. Qualifiziertes Praxispersonal wird auch zunehmend von Kliniken und MVZs abgeworben und fehlt dann in den Praxen. Das ist immer noch der Ausbildungsberuf Nummer 1, ja, MFAs, medizinische Fachangestellte. Aber viel von denen, die wir dort ausbilden, kommen tatsächlich dann in den Praxen gar nicht an.
Ja, also ich habe schon mit Vertretern der Kliniken gesprochen, die darauf hingewiesen haben, wie wichtig das ist, dass wir in den Praxen ausbilden, weil sie dieses Personal in den Kliniken brauchen. Daraufhin habe ich hingewiesen, dass wir die auch brauchen. Dann wurde das eher so lächelnd kommentiert. Aber Gassen hat das zum Beispiel auch relativ pointiert formuliert bei der Protestaktion am 18.8. Kaum war die Pandemie vorbei, ging es nur noch um die Krankenhäuser, Apotheken und Gesundheitskioske. Und da muss man tatsächlich sagen, das ist tatsächlich ein Punkt, wo wir als niedergelassene Ärzte einfach auch unseren Unmut über diese Geringschätzung mal zum Ausdruck bringen müssen. Und genau das ist der Punkt, weswegen da am 18.8. die Ärzte zusammengekommen sind. Also das ist tatsächlich nicht jetzt nur ein Getöse im Sinne der Honorarverhandlung, sondern hier muss man einfach sagen, das ist tatsächlich eine massive Geringschätzung des ambulanten Sektors und gar keine Wertschätzung mehr der Tätigkeit, die wir für die ambulante oder gesamtmedizinische Versorgung leisten.
Wir müssen uns halt wirklich fragen, wie viele Kolleginnen und Kollegen gehen den nächsten Jahren dann noch den Weg in die Niederlassung, wenn sich die Verhältnisse da nicht bessern. Und die Verhältnisse können sich nur bessern, wenn das auf politischer Seite auch wahrgenommen wird.
Da würde ich aber ganz gern einhaken nochmal, weil es geht nicht nur darum, wie viel kommen nach, sondern es geht vor allen Dingen darum, bisher ist es so, dass viele Ärzte im ambulanten Bereich deutlich länger arbeiten, als sie müssten. Und wenn diese Kollegen jetzt tatsächlich in Ruhestand gehen, weil sie zum Beispiel im Rahmen der Praxisbelastung nicht mehr bereit sind, das so weiterzumachen, dann haben wir diesen Zusammenbruch sehr viel schneller. Also wir brauchen tatsächlich vernünftige Rahmenbedingungen für die Kollegen, damit die auch eben gewillt sind, auch über dem Rentenalter hinaus weiter für die Patientenversorgung zur Verfügung zu stehen.
Großer Unmutspunkt ist dann natürlich, dass das, was wir in den letzten Jahren an Kostenanstiegen hatten, sich so auch nicht in den Honoraranstiegen wiederfindet. Wir können ja als Ärzte nicht unseren Preisanstieg, unseren Kostenanstieg, den wir haben, an unsere Endkunden quasi, also unsere Patienten weitergeben. Aber die Kostenanstiege sind ja da. Ich habe das mal für meine Praxis mal grob überschlagen anhand der letzten Auswertungen der BWAs. Die Personalkosten zum Beispiel seit 2020 sind durch Steigerung der Tarifverträge um ungefähr 15% angestiegen. Die Raumkosten, das sind also die Kosten für Immobilien, da hat jede Praxis entweder meistens Praxisräume gemietet oder eine eigene gewerbliche Immobilie oder was auch immer, sind um insgesamt 26% in den letzten 5 Jahren gestiegen. Die machen ungefähr 15% bei uns aller Praxiskosten aus. Das ist wahrscheinlich eher noch ein bisschen wenig. Die meisten liegen da prozentual höher. Personalkosten sind so um die 60%, schätze ich mal, auch bei anderen Praxen. Die sonstigen Kosten, das heißt Geräte und Materialkosten, ein Plus von 30% seit Beginn der Pandemie. Instandhaltungskosten, also alles, was wir an Instandhaltung, an Geräte, an Wartungskosten etc. haben, 30% Kostensteigerung jeweils im Vergleich zu den Jahren 2019 oder 2020. Das heißt, quer gemittelt kann man sagen, haben wir schon einen Kostenanstieg in den letzten 4-5 Jahren von locker 20% gehabt, je nachdem, wie hoch die einzelnen Kostenposten bei den einzelnen Praxen sind. Aber das kann man sicherlich so mitteln. Und das hat sich in den Honorarverhandlungen beziehungsweise in den Honorarsteigerungen so ja nicht wiedergespiegelt.
Ja, also wir haben Honorarsteigerungen so von 1,5 bis maximal 2%. Dazwischen bewegt sich das in der Regel der Fälle. Und du hast das ganz richtig gesagt, die Kosten laufen uns davon, während die Einnahmen nicht ausreichend gedeckelt sind. Und wir geben übrigens die Kosten, unsere Endkunden sind, was die Kosten betrifft, nicht die Patienten. Das betrifft nur bei den Privatpatienten würde das zutreffen, dass wir den GOL-Bereich zum Beispiel steigern würden, was wir auch nicht unendlich können. Auch da sind uns gesetzliche Schranken auferlegt. Bei den Patienten, die über die gesetzliche Krankenkasse versichert sind, sind natürlich die Kostenträger die Krankenkassen. Und da können wir nicht einfach Kosten hinschicken, sondern wir bekommen nur das, was sie uns zubilligen.
Jetzt haben die Honorarverhandlungen ja kürzlich gestartet. Das erste Angebot der GKV waren 2,1% Honorarsteigerung. Die Forderung auf Seiten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung liegt bei 10,2%. Das ist eine Inflationsausgleichsprämie, die Energiekosten und auch die gestiegenen Gehälter für MFAs sind dort drin abgebildet. Und dann ist ja was passiert, was so ein bisschen kurios ist und was ich jetzt noch nie mitbekommen habe, du wahrscheinlich auch nicht, nämlich, dass da auf einmal vom Bundesgesundheitsministerium zu Beginn der Honorarverhandlung ein Faktenblatt an die Presse lanciert wurde zur Honorarentwicklung der vertragsärztlichen Versorgung der letzten Jahre.
Genau. Also da wird relativ elegant. Das Bundesgesundheitsministerium schaltet sich ein, weil man muss natürlich auch sagen, es ist tatsächlich wenig Geld da und nur über Geld alleine zu reden, ist tatsächlich schwierig. Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes, Markus Bayer, hat auch eben wirklich Kritik geäußert, weil die Politik auf der einen Seite Millionen und Milliarden für unsinnige Parallelstrukturen ausgibt, also den Aufbau zum Beispiel der Gesundheitskioske, während im Grunde genommen die Niedergelassenen, die diese Arbeit theoretisch mitmachen könnten, wenn sie denn finanziell vernünftig ausgestattet werden, die werden da komplett im Regen stehen gelassen. Also während man auf der einen Seite Geld spart, gibt man es auf der anderen Seite, tut man so, als wenn man da Milliarden ausgeben könnte. Mhm. Und das ist tatsächlich ein extremer Widerspruch, wo man auch ganz ehrlich sagen muss, das ist dann eines der Beispiele, der die Geringschätzung der Politik, was die ambulante Versorgung betrifft, deutlich zur Sprache bringt.
Und dann, dass wirklich sich so das Bundesgesundheitsministerium im Rahmen dieser Honorarverhandlung so auf eine Seite schlägt, das, glaube ich, hat man so auch noch nicht erlebt.
Naja, in diesem Faktenblatt wurde eine schöne Statistik gemacht, dass die ambulanten Einrichtungen in den letzten Jahren, in den letzten 10 Jahren eine Zunahme von 44,8% hatten und die Krankenhäuser nur eine Zunahme von 37,5%. Und das ist deswegen interessant, weil sie bei den ambulanten Einrichtungen praktisch alle Einrichtungen in einen Topf geworfen haben. Also von den Arztpraxen über die Zahnarztpraxen, über die Apotheken, über die Gesundheitshandwerke und Einzelhandel, die ambulante Pflege. Alles das wird in einen Topf geworfen und zusammengerechnet. Guckt man sich zum Beispiel nur die Arztpraxen an, dann haben wir da eine Kostensteigerung von 35%. Klingt immer noch viel. Da muss man aber dazu sagen, es wird ja immer mehr Leistung aus den Krankenhäusern ins ambulante System verschoben. Und dann ist es natürlich klar, zum Beispiel allein Operation und ähnliches, dass wenn mehr Leistung ambulant erbracht werden, dass dort auch mehr Geld ausgegeben wird. Interessant ist, dass die Kliniken trotzdem mitgewachsen sind.
Ja. Das heißt, da ist auch die Ausgabenseite dort. Spielt sich in ähnlichen Regionen ab. Es ist einfach, das hatten wir auch in unserer Miniserie schon gesagt, deutlich mehr Geld ins Gesundheitssystem reingeflossen. Wie können wir denn jetzt diesen Kollaps der Praxen abwenden? Was denkst du, ist denn jetzt hier an Lösungen da? Wie können wir uns der ganzen Sache denn so annähern? Ich finde ja immer ein bisschen schwieriger Punkt, gerade wenn es in diese Honorarverhandlungen geht, da dreht sich es dann immer nur um die Kohle. Da sollten wir wirklich jetzt auch klar machen, dass das nicht der wichtigste Punkt ist auf unserer Forderungsliste, dass hier jetzt nur zwingend mehr Geld ins ambulante System gepumpt wird, sondern es geht darum, dass eine Politik sich auch mal klar positionieren muss, um zu sagen, wie viel ist uns denn ein ambulantes System, so wie wir es derzeit haben, überhaupt wert? Wie viel sind uns niedergelassene Ärzte wert? Wie viel sind uns Hausärzte wert? Wie viel ist uns an diesem System weiter gelegen? Weil das ist ja etwas, das, was wir tagtäglich tun, das können wir ja nur tun, wenn auch ein gewisser Rückhalt auf Entscheiderseite da ist.
Ja, also das ist eine spannende Frage, weil wir ja immer einen Vergleich aushalten müssen, einen internationalen Vergleich mit anderen Gesundheitssystemen und wo dann immer darauf hingewiesen wird, im Land XY ist folgender Punkt der Gesundheitsversorgung oder Digitalisierung besser als in Deutschland. Das Interessante ist aber, dass immer nur dieser eine Punkt aufgegriffen wird und selten das Gesamtsystem kommuniziert wird. Und wir haben in Deutschland ein Gesundheitssystem, das so ist, wie es jetzt aktuell ist, so wie es jetzt die Patienten und wie es die Ärzte kennen. Und es sind natürlich durchaus andere Gesundheitssysteme, andere Versorgungsmodelle der Bevölkerung denkbar. Die Frage ist, und da ist die Politik wenig ehrlich, wohin wollen sie in Zukunft? Also es geht primär um die Versorgung unserer Patienten. Und bei der Versorgung unserer Patienten müssen wir natürlich gucken, welche Strukturen bieten wir an. Nehmen wir zum Beispiel Dänemark oder Schweden, wo Patienten gar nicht mehr so zum Facharzt einfach einen Termin ausmachen können, sondern tatsächlich zwingend immer erstmal zum Hausarzt gehen müssen, der dann weitere Termine macht. Das heißt, da haben wir zum Beispiel so eine hausarztzentrierte Versorgung oder so ein ähnliches Modell zumindest gesetzlich vorgegeben, bei dem die Patienten stark eingeschnitten werden in ihrer Freiheit. Und bisher war es so, dass wir in Deutschland die Politik genau das nicht wollten. Sie haben eigentlich alles getan, damit die Freiheit der Patienten dahin zu gehen, wo sie wollen, möglichst wenig eingeschnitten wird. Bestes Beispiel ist jetzt die aktuelle Diskussion über die Notaufnahmen. Ungefähr 50% aller Patienten, die in Notaufnahme gehen, müssen gar nicht in die Notaufnahme. Ja. Die könnten auch in die niedergelassene Praxis gehen. Aber die Patienten haben sich entschieden, ich gehe lieber in die Notaufnahme. Mhm. Warum auch immer. Und anstatt jetzt darüber zu diskutieren, wie steuern wir das, denkt die Politik darüber nach, wie können die Krankenhäuser entlastet werden und kommt auf die Idee, dass die ambulanten Ärzte zu ihrer bisherigen Arbeit auch noch jetzt an die Kliniken gehen, um zusätzlich diese Arbeit dort zu leisten. Mhm. Und das heißt mit anderen Worten, da wird wirklich so getan, als wenn im ambulanten Bereich ein praktisch unendlicher Versorgungsressource wäre, ja, die man einfach beliebig hierhin und dorthin schieben kann, anstatt dass die Politik darüber sich Gedanken macht, wie man zum Beispiel bestimmte Versorgungsgebiete stärkt und die Patientenversorgung und die Patientensteuerung dadurch gewährleistet.
Das heißt also, wenn wir diese Frage nochmal aufgreifen, stehen die Praxen vor dem Kollaps, dann muss man sagen, ja, schon 5:05 mindestens, ne?
Es ist auf jeden Fall 5:05. Es ist eine ganz schwierige Situation. Wir haben in unseren bisherigen Podcasts ja ganz viele Punkte einzeln diskutiert, also von der Demografie, Digitalisierung und so weiter. Und da denke ich tatsächlich, dass wir noch viel stärker an die Politik herantreten müssen, um Forderungen zu stellen, wie die ambulante Versorgung weiter gestärkt werden kann.
Hm. Das heißt, wir können also zusammenfassen, was wir auch schon in unserer Miniserie dargestellt haben. Wir haben ein Problem in der Demografie. Wir haben ein Problem der massiven Kostensteigerung in den letzten Jahren. Und dazu kommt, dass wir nach der Pandemie auch eigentlich die Wahrnehmung nicht mehr bekommen haben, die wir uns vorstellen würden und die wir auch brauchen, um das System entsprechend zu stärken, sondern da dreht sich es immer darum, dass im Kliniksektor Reformen angestoßen werden. Wir müssen also eigentlich jetzt mal den Fokus auch ein bisschen verschieben auf den Teil des Systems, der ja einen Großteil der Arbeit macht, wie wir das jetzt hier auch anhand von Zahlen wieder untermauert haben, ne?
Ja, wobei man natürlich unterscheiden muss, es ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt einen Polytrauma oder Schlaganfall versorgen muss oder ob ich einen Patienten mit komplexen chronischen Erkrankungen versorgen muss, die aber eventuell gar nicht akut sind. Und da braucht man natürlich im Krankenhaus andere Ressourcen und Gott sei Dank haben wir im Krankenhaus hier nur 20 Millionen Fälle. Das heißt, 700 Millionen Behandlungsfällen geht es gar nicht so akut schlecht, dass unbedingt die Ressourcen eines Krankenhauses notwendig sind. Also da muss man auch mal vernünftig drauf gucken. Aber die Frage ist tatsächlich, wie entwickeln wir unser Gesundheitssystem weiter? Und eines der wesentlichen Elemente, immer wenn Kosten aus dem Ruder laufen, ist, man muss irgendwie versuchen, diese Kosten zu steuern und zu kanalisieren. Das macht jeder Mensch eigentlich, wenn er feststellt, dass bestimmte Kosten überhand nehmen, dass er versucht, dort entsprechend vernünftig zu steuern. Und ein ganz wesentlicher Teil ist halt eben im ambulanten Bereich, dafür zu sorgen, dass die Versorgung verbessert wird, dass Patienten weniger häufig ins Krankenhaus müssen. Gerade die chronisch kranken Patienten, Herzinsuffizienz, Diabetes, COPD, KHK sind Patienten, die dann doch häufig ins Krankenhaus kommen, weil die ambulante Versorgung hätte besser funktionieren können, wenn sie nicht mit banalen Fällen überlastet wäre. Und da muss man natürlich tatsächlich an die Bundesregierung sagen, wir brauchen hier vernünftige Rahmenbedingungen, wir brauchen eine vernünftige Versorgung, wir brauchen eine vernünftige Digitalisierung, um unserem Versorgungsauftrag nachzukommen und eben die hochwertige medizinische Versorgung sicherzustellen, die wir in den letzten Jahren auch sichergestellt haben. Und das möchten wir gerne weiter tun.
Herr Christian, das ist doch ein schönes Schlusswort gewesen für diese Folge. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und Christian Sommerbrot und unser Thema war Praxen vor dem Kollaps. Wie gefährdet ist die Sicherstellung?
Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder wenn ihr unseren Podcast abonniert.
Und wenn ihr zu der Folge noch Kommentare abgeben möchtet, dann gerne auf unserer Webseite das-arztgespräch.de. Dort findet ihr auch die Shownotes zur Folge inklusive der dazugehörigen Informationen und Quellenangaben, sowie natürlich auch alle anderen Folgen unseres Podcasts.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.